So, guten Morgen. Wir machen dann weiter mit Sortierung und Transport. Also nach dem ganzen einleitenden Teil sozusagen beschäftigen wir uns jetzt dann mit den Algorithmen, an die wir bewerten wollen, mit den Methoden, die wir kennengelernt haben in den ersten Wochen. Also die Idee ist, wir implementieren die Algorithmen, die wir jetzt besprechen, in einer imperativen Sprache, objektorientiert, ja in Java. Wir versuchen zu argumentieren dafür, dass die Algorithmen das tun, was sie tun sollen. Und vor allem überlegen wir uns immer wieder, was ist die Komplexität der Algorithmen, welche sind die guten Algorithmen und welche sind die schlechten Algorithmen. Und wir fangen an mit einem der ganz klassischen Themen in der Algorithmik, nämlich Sortieren. Ja, und hier zuallererst Vergleiche des Sortieren. Was wir das immer wieder brauchen, ist klar, wir haben Listen von Daten und wollen diese Listen von Daten ausgeben, und zwar so, dass sie geordnet sind nach Prinzipien, die für uns wichtig sind und dass ich dann auch sortiere. Mal einfache Beispiele zu machen. Wenn ich mir eine Liste mit Klausurergebnissen angucke, dann würde ich die gerne aushängen, typischerweise sortiert nach Artikelnummern. Ich würde gleich mal drauf gucken, sortiert nach Noten und so weiter. Also ich bin ständig dabei, die Liste umzusortieren nach verschiedenen Schlüsseln und hätte gerne, dass das schnell geht. Also klar, das ist eine klassische Aufgabe für den Computer, das muss kein Mensch machen. Das kann der Computer schnell. Die Frage ist jetzt, wie kann man das so in einfache Instruktionen zerlegen, dass ich davon ausgehen kann, dass es immer schnell geht. Ja, und das Maß für den Aufwand, das wir hier nehmen, um uns die verschiedenen Algorithmen anzuschauen, ist die Monokation. Das heißt, wir fragen uns für den besten Fall, für den durchschnittlichen Fall, für den schlechtesten Fall, wie viele Schritte braucht der Algorithmus, also logisch gesehen. Es ist da also ein zentrales Problem, gibt es zum Sortieren sehr viele verschiedene Algorithmen, verschiedene Lösungen. Das wird von der Ähnlichkeit angeschaut, das Problem. Die Algorithmen gehen zurück zu den Anfängen der systematischen Betrachtung von solchen Problemen, das ist so 1940 rum. Also der Algorithmus, den wir am Ende betrachten werden, dieses als das Merge-Sort, ja, der Algorithmus, der im schlechtesten Fall End-of-End-Komplexität hat, ist von John von Neumann 1945. Ja, und die Quicksort, das ähnliche Verfahren, auf dem Weg hier. Wir schauen uns zwei bzw. drei Typen von Algorithmen an, die vergleichen, das machen wir jetzt. Und dann die digitalen, bei den Vergleichen gehen wir davon aus, dass alles, was wir haben, eine kleine Funktion ist, die entscheiden kann, welcher von zwei Schlüsseln ist kleiner und welcher ist größer. Oder welcher ist nicht kleiner, was wir genau haben. Und dann kann man die Vergleichen nochmal unterteilen in einfache und etwas fortgeschrittene. Bei den digitalen Sortierverfahren gehen wir davon aus, dass wir den Schlüsselraum kennen. Ja, also zum Beispiel sagen, ich werde jetzt gleich Zahlen sortieren, die Zahlen liegen zwischen 1 und 10.000. Wenn ich das vorher weiß, kann ich schneller sortieren. Wenn ich vorher nicht weiß, in welchem Bereich die Schlüssel liegen und nur vergleichen kann, dann brauche ich solche Verfahren in der Wirklichkeit. Und dann ist das Programm für heute, aber für euch gegen weiß ich nicht. Sortieren durch Aufsehen, sortieren durch Vertrauen, sortieren durch Einfügen, ja, oder die englischen Namen, Selection Sort, Double Sort und Search Sort, und dann vor allen Dingen Quick Sort und Merge Sort. Wir betrachten hier Zahlen, auf den Folien sind meistens Algorithmen angegeben, die für Ganzzahlen implementiert sind, für die Implementierung, die ich hier mache, mit dem kleinen Fenster, in dem wir uns das Punkt anschauen, das bleibt momentan. Ja. Das ist aber gerade das Vergleichnis, was wir erfahren. Das kann auch auf komplexeren Datensätzen funktionieren. Alles, was man braucht, ist eben eine Funktion, die zwei Schlüssel vergleicht und dann je nachdem auch das notwendige zwei Objekte vertauscht. So. Hier mal eine Spezifikation. Ja, wir haben eine Indexmenge und eine Wertemenge. Ja, daraus ergibt sich eine Folge. Die ist hier indiziert mit einem I. Das I ist aus der Indexmenge. Die Indexmenge ist eben eine Teilmenge hier aus diesem I. Und die ganzen NPs kommen auf D. Ja, und was gesucht ist, ist eine Permutation dieser Folge, sodass die Folge sortiert ist. Ja, und das kann man wie folgt formal hinschreiben für jedes Paar IJ. Ja, wenn die Indizes nicht gleich sind und I kleiner J ist, dann gilt auch für die Werte. Der Wert an der Stelle I in dieser Folge ist kleiner oder gleich dem Wert an der Stelle J. Ja, und man kann dann auch noch, wenn man möchte, das unterscheiden nach aufsteigend sortiert und absteigend sortiert, dann hat man eben hier einen größeren Kreis. Ja, aber eins ist klar, die Menge der Objekte bleibt gleich, alles was wir tun, ist die umzuordnen. Ja, wir suchen also aus allen Permutationen der Folge eine heraus, und die muss nicht eindeutig sein, die übrigens, ja, die diese Bedingung erfüllt. Ja, warum muss die nicht eindeutig sein? Weil es sein kann, dass Werte gleich sind und gleiche Werte kann ich beliebig anordnen nach dieser Bedingung. Und deswegen unterscheidet man zwischen stabilen und nicht stabilen Sortierverfahren. Ja, stabil heißt ein Sortierverfahren damit, ist die Reihenfolge von Schlüsseln in dieser Folge über die Reihenfolge von Werten dieser Folge nicht verändert, wenn das nicht notwendig ist. Ja, und nicht notwendig, ich muss zwei Objekte der Folge nicht vertauschen, wenn sie den gleichen Schlüssel haben. Und oft ist es aber einfacher zu implementieren, sich darum nicht zu kümmern. Ja, und dann verändert das Sortierverfahren die Lage von Elementen in der Folge, obwohl es nicht notwendig ist. Und manchmal möchte man das nicht, ja, ganz oft möchte man das nicht, und versucht dann das Sortierverfahren so zu implementieren, dass es stabil ist, dann bleibt die relative Lage erhalten. Um ein Beispiel zu machen, weil ich das nicht möchte, ich habe jetzt meine Daten alphabetisch sortiert, ja, in der Klausurergebnisliste und sortiere danach nach Noten. Ja, jetzt sind die Noten nicht alle verschieden. Es gibt eine gewisse Anzahl von Leuten mit einer 1,0, dann gibt es eine gewisse Anzahl von Leuten mit einer 1,3, dann gibt es relativ viele Leute mit einer 1,7, Leute mit einer 2,0 und so weiter. Wenn ich die vorher alphabetisch sortiert habe und wende ein stabiles Sortierverfahren auf die Noten an, dann sind die Leute pro Note immer noch alphabetisch sortiert. Denn ich habe die Reihenfolge der Elemente nicht verändert. Die waren vorher alphabetisch sortiert, dann werden alle Einzelnen nach vorne geschoben und die sind immer noch alphabetisch sortiert. Ist das Sortierverfahren nicht stabil, dann habe ich zwar alle Einzelnen nach vorne und dann alle 1,3er, aber die sind irgendwie angeordnet. Ja, die erfüllen die Kriterien des Sortierens nach den Noten, sind aber nicht notwendigerweise so sortiert, wie sie vorher sortiert waren. Ja, und ganz oft in der Praxis macht man das gerne, dass man sagt, so hier erstmal alphabetisch, danach so noch nicht sortiert werden. Ja, ganz am Anfang, wenn das Verfahren losgeht, ist der grüne Bereich eben leer und der blau-graue Bereich sind alle drin. Und was man dann macht, man sucht sich aus dem blau-grauen Bereich, aus den noch nicht sortierten Elementen, das kleinste heraus. Ja, das ist hier mit Min gezeichnet. Und vertauscht das mit dem ersten Element, der noch nicht sortierte Element. Ja, jetzt steht das kleinste Element auf dem noch nicht sortierten vorne. Das wird zur Teillösung dazugenommen. Die Teillösung wird jetzt wieder sortiert. In der Teillösung sind alle Elemente immer kleiner als die noch nicht sortierten. Und so macht man das. Ja, man sucht sich fortgesetzt immer das kleinste Element auf dem nicht sortierten raus, tauscht das nach vorne und macht das.
Bevor wir vielleicht dazu kommen, implementieren wir das mal schnell. Ja, hier ist schon die Funktion, Einbindung Y-Index. Und die läuft über das Array, das habe ich beim letzten Mal schon gezeigt. P heißt das, das sind die ganzen Punkte, und wir sortieren jetzt schon den X-Koordinaten. Was diese Funktion machen soll, ist über den Index finden. Ja, den Index starten bei S, den Index S bis zum Ende des Feldes mit dem mit der kleinsten Y-Koordinaten. Ja, also was machen wir? Wir laufen hier über alle Elemente drüber. Dazu deklarieren wir uns hier so eine Laufvariable. Die läuft jetzt, wir haben schon mal, damit aber auch ein Wert drin steht, den Rückgabewert Index auf S gesetzt und den kleinsten Y-Wert auf den Y-Wert des Elements mit Index S hier oben. Ja, das ist also das Element mit Index S. Davon der Y-Wert, da gehen wir mal davon aus, das ist der kleinste. Das Element steht an der Stelle S. Und jetzt laufen wir über alle Elemente drüber, die größer sind als S. Ja, deren Index größer ist als S, aber kleiner ist als die Länge des Feldes. Ja, und wenn wir jetzt ein besseres gefunden haben, also eins, das kleiner ist, ja, dann merken wir uns diesen Wert. Und das war's. Ja. Laufen wir das Feld ab, wann immer wir einen Y-Wert finden, der kleiner ist als der, den wir schon gefunden haben, merken wir uns den und den dazugehörigen Index und am Ende wird der Index zurückgegeben. Das ist also dieser Teil rechts, das Minimum finden. Jetzt haben wir also in dem rechten Teil Min gefunden, den Index von Min. Was jetzt also noch bleibt, ist das zu vertauschen und dann das fortgesetzt in der Schleife zu tun. Das machen wir hier in dieser Methode Selection Sort. Da laufen wir die ganzen Startwerte S ab von vorne. Ja, so. Holen uns den Index des kleinsten Elements. Und tauschen. tut. Hier unten werden einfach 1000 zufällige Punkte angelegt und dann Selection Sort aufgerufen. Da sieht man jetzt nicht viel. Vielleicht dazu nochmal eine Bemerkung, warum das so ein Code ist. Ich mache die Werte initialisiert mit Quadraten von zufälligen Werten. Ja, deswegen sieht man da eine quadratische Kurve. Wenn ich die initialisiere mit einfach Zufallswerten, ne? Dann sieht man da auch so eine Art Gerade, wie man das erwartet. Jetzt sieht man noch nicht richtig, wie das Ding vorgeht. Das liegt daran, dass das Ganze zu schnell geht. Und deswegen gibt es so eine kleine Funktion. Die uns dieses Draw-Frame zur Verfügung gibt. Ja, wir können ja mal für jedes Tauschen das ein bisschen langsamer machen. Ja, obwohl das nicht der Elementarschritt ist. Der Elementarschritt ist. Ja, vielleicht wird es so zu langsam, wir gucken mal. Das Minimum gesucht und dann das Minimum nach vorne getauscht. Gut. Wobei man da jetzt noch nicht sieht, dass am Anfang das Suchen des Minimums länger braucht als am Ende. Also von daher bauen wir es vielleicht doch mal hier ein. Und lassen es so ein bisschen laufen. Implementiert ist, geht in linearer Zeit. Ja, wir laufen über die ganzen Elemente drüber, überprüfen immer, ist das Element kleiner als das gegenwärtige Minimum? Wenn ja, behalten wir uns den Index davon, wenn nein, laufen wir weiter. Ja, also, suchen des Minimums geht in linearer Zeit. Und wie oft suchen wir das Minimum? Naja, immer. Ja, am Anfang suchen wir das Minimum über Komplexität dieses Sortierverfahrens. Können wir ja gleich nochmal hingucken.
Ja, im Herzen durchlauf. N-Operation, dann N minus 1 und so weiter. Also die Summe über die Zahlen 1 bis N. Das ist einfach N mal N plus 1 halbe. Und das ist quadratisch in N. Ja, das ist also Algorithmus, der im allgemeinen Fall, wenn die Folge nicht schon sortiert ist, quadratische Laufzeit hat.
Ja, das finde ich, sieht man schöner. Jetzt mal das nächste Verfahren, sogenannte Bubble-Sort. Was man dabei macht, man tauscht die kleineren Elemente nach unten. Man fängt also hier in diesem Beispiel wiederholt oben an und läuft die Folge von oben ab. Man vergleicht immer zwei nebeneinander liegende Elemente. Und wenn diese zwei nebeneinander liegenden Elemente bereits in der richtigen Reihenfolge sind, zwei, und wenn die zwei nebeneinander liegenden Elemente nicht in der richtigen Reihenfolge sind, dann vertauscht man sie. Also ich fange also oben an, nehme das letzte, das vorletzte Element. Wenn das letzte größer ist als das vorletzte, ist alles okay. Wenn nicht, vertausche ich. Ja, und so laufe ich von oben nach unten diese Folge ab, schaue immer zwei benachbarte Elemente an und vertausche die beiden, wenn sie nicht in der richtigen Reihenfolge sind. Was dabei passiert, ist, dass einige Elemente so ein bisschen nach unten wandern. Ja, ich bin da oben irgendwas Kleines, das tauscht sich so durch nach unten. Irgendwann habe ich mal das Kleinste gefunden in dem ganzen Feld. Und wenn ich das Kleinste gefunden habe, dann fange ich an, das systematisch ganz nach links zu tauschen. Ja, das kleinste Element hat dann die Eigenschaft, dass es in jedem dieser Paarvergleiche immer kleiner sein wird als der liebe Nachbar. Ja, das tauscht dann ganz nach unten, bis ich unten hinsortiert habe. Also so ähnlich wie das Selection Sort, nach einem Durchlauf habe ich auf jeden Fall das kleinste Element in der untersortierten Teilfolge gefunden und habe es ganz nach unten getauscht. Ich habe aber noch ein bisschen mehr gemacht auf dem Weg dahin. Ich habe andere Vertauschungen schon durchgeführt, die Teile der Folge schon in Ordnung gebracht haben. Ja, aber was ich sicher weiß, was bei einem Durchlauf passiert, ist, dass das kleine Element ganz nach links wandert. Ja, das heißt, im Endeffekt kann ich mich darauf verlassen, dass ich sortiert die Folge, wenn ich das einmal gemacht habe. Und die Hoffnung ist, das geht vielleicht ein bisschen schneller, weil ich bei diesen ganzen Vertauschen schon mehr Struktur, schon mehr Ordnung in diese Reihenfolge bringe. Ja, aber ich implementiere es jetzt hier nicht. So könnte man sich das vorstellen. Letztendlich ist die Komplexität genauso quadratisch, wenn das eben vollständig verkehrt und sortiert ist. Also wenn die Folge vollständig falsch und sortiert ist, muss ich ständig tauschen, ja, und habe letztlich den gleichen Aufwand wie bei dem Sortieren durch ein. Das ist strukturell auch so ähnlich wie die anderen beiden. das in der Praxis macht, ist klar, das ist so ähnlich wie das Fabel geworden. Wir nehmen das Element I, die grüne Folge sortiert, nehmen das Element I und vergleichen das mit dem ersten, also mit dem ganz rechten Element aus der grünen Folge. Und wenn das Element an der Stelle I kleiner ist als das ganz rechte in dem grünen Bereich, dann tausche ich. Und so tausche ich weiter, bis ich auch anfange zu tauschen. Dann ist das eingefügte Element an der richtigen Stelle. Ja, also ich tausche das Element I durch so ein paar Tausche systematisch nach unten, bis es stehen kann. Also man sieht, diese drei Verfahren sind strukturell ganz ähnlich. Aber dieses hier, das Sortieren durch Einfügen, hat einen Vorteil. Da komme ich sofort drauf. So könnte man es implementieren, darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Der große Vorteil dieses Verfahrens gegenüber den ersten beiden ist der, was passiert, wenn die Folge schon sortiert ist. Vielleicht gehe ich mal hier hin. Ja. Was passiert, wenn die Folge schon sortiert ist? Der grüne Bereich sind jetzt alles Zahlen, die tatsächlich kleiner sind als die Zahlen der Stelle I. Ich vergleiche die Zahlen der Stelle I mit dem ganz rechten Element von dem grünen. Es muss nicht vertauscht werden. Ja. Ja. In jedem Schritt mache ich einen Test. Ich vergleiche ein paar von zwei Zahlen und bin dann fertig. Das heißt, jeder Schritt ist oben rein. Und davon mache ich den Schritt. Und dann war es das. Das heißt, sollte die Folge schon sortiert sein, dann hat dieser Algorithmus O von N und nicht O von N Quadrat. Und was weiterhin schön ist, ist die Folge fast sortiert, hat man immer noch eine vernünftige Laufzeit, also O von N plus eine abhängig plus einen Aufwand, der dann abhängig wird, wenn nicht so ist. Ja? Oft hat man ja folgendes Problem, man hat so eine sortierte Folge und dann kommen irgendwie 5 Elemente dazu. Und für solche Probleme ist dieser Algorithmus, also wir nehmen mal an, das Feld ist vorsortiert und an 5 Stellen sind irgendwelche Elemente, die da nicht hingehören. Aber ansonsten ist es sortiert. Dann hat dieser Algorithmus immer noch linearen Aufwand, während Bubble Sort oder Selection Sort quadratisch aufwandt. Ja, dieses Sortierverfahren ist ganz besonders günstig, wenn die Elemente mehr oder weniger sortiert sind. Ja, deswegen Komplexität im günstigsten Fall O von N und im ungünstigsten Fall genauso wie die anderen immer noch quadratisch. Ja, da muss ich nämlich das einzufügende Element an dieser Stelle I ganz nach unten durchtauschen. Das ist im ersten Schritt eintausch, im zweiten Schritt zweimal tauschen, im dritten Schritt dreimal tauschen, im dritten Schritt viermal tauschen und so weiter. Ja, also wieder die Summe über die Zahlen 1 bis N, deswegen quadratisch. Ja, und auch im mittleren Fall kann man jetzt hier relativ einfach abschätzen, wir werden heute noch eine komplizierte Average-Case-Analyse machen, aber die Average-Case-Analyse ist relativ einfach. Im mittleren Fall gehe ich davon aus, ich tausche nicht einmal, aber ich tausche auch nicht ganz bis ans Ende durch, sondern ich muss die Hälfte der notwendigen Tauschoperationen durchführen. Ja, und deswegen steht da für den mittleren Fall, wenn ich n mal n plus 1 halbe, die Summe für den Zahlen 1 bis n, sondern wir gehen davon aus, in jedem Fall sind die Hälfte der Operationen notwendig. Deswegen n mal n plus 1 Viertel. Das ist aber immer noch ein O-Quadrat. Ja, also auch n-Quadrat-Viertel ist ein O-Quadrat genauso wie n-Quadrat-Halb. Aber klar, der Angriffsfluss läuft dann eben doppelt so schnell, also logisch macht es aber keinen Unterschied. Hier sind mal so ein paar Laufzeiten, wir messen vor einiger Zeit für verschiedene Größen auf einem kleinen Rechner. Ja, also die Laufzeiten soll man nicht absolut sehen, sondern nur relativ. Was vor allen Dingen auffällig ist, die deutlich besseren Zeiten sortieren durch Einfügen, für den Best Case. Ja, also man sieht erstens schön, wie mit steigender Anzahl der Eingabedaten die Laufzeiten wachsen, und zwar nicht linear. Ja. Wenn ich die Anzahl der Eingabedaten wird immer verdoppelt. Während das lineare Algorithmen, dann würden sich auch die Laufzeiten immer verdoppeln. Tun wir aber. Ja. Während sich hier die Eingabedatenzahlen verdoppeln, hat man hier den Größenordnung Faktor 4 zwischen den Laufzeiten. Ja, und das ist genau das, was wir erwarten von unserer grafischen Analyse. Ja, hier genauso. Und hier für diese Best-Case-Fälle hat man tatsächlich auch das Verdoppeln in den Laufzeiten. Ja, jetzt nicht exakt, klar, aber von der Größenordnung. Und man sieht auch schön in dem durchschnittlichen Fall, die Laufzeiten etwa die Hälfte sind von den Laufzeiten geschätzt. Man sieht auch schön, im Grunde sind die alle unbrauchbar für große Zahlen, ja, also für große Eingabedatenmengen. Ja, man kann das ein bisschen allgemein nochmal anschauen, alle diese drei Algorithmen. Alle drei Verfahren lassen sich so betrachten, dass sich die Lösung dadurch bildet, dass sich schrittweise die Menge der sortierten Daten immer um 1 erhöhen und die Menge der unsortierten Daten immer um 1 kleiner. Ja? Und bei jedem dieser Schritte, bei dem ich die sortierten Daten 1 größer mache und die unsortierten 1 kleiner, kann ich im schlechtesten Fall oder muss ich im schlechtesten Fall O von N Vergleichs- oder Tauschoperationen durchführen. Ja, und deswegen haben alle diese Verfahren eine quadratische Komplexität. schon mehr oder weniger sortiert sind. Und ansonsten suchen wir nach Effizienzverfahren. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem vielleicht bekanntesten, berühmtesten und abhängig von der Implementierung auch oft schnellsten Sortierverfahren, das deswegen den passenden Namen trägt, Quicksort, ja, weil es schnell sortiert. Das Ganze beruht auf dem Prinzip Teilen und Herrschen. Ganz einfaches Prinzip, wenn man sich mal so überlegt. Die Beute wird in zwei Teilbeuten gruppiert. Und zwar so, dass jedes Element der ersten Teilbeute kleiner ist als jedes Element der zweiten. Ja, das war's. Wir zerlegen die Folge in zwei Teilfolgen. Alle Elemente in der ersten Teilfolge sind kleiner als jedes Element in der zweiten Teilfolge. Wir sagen nichts darüber aus, dass irgendetwas in den zwei Teilfolgen ansonsten sortiert wird. Und jetzt machen wir einfach Rekursion. Jetzt nehmen wir einen von diesen Teilfolgen her. Zerlegen die wieder in zwei Teilfolgen, bei der die erste Teilfolge nur Elemente enthält, die kleiner sind als die Elemente der zweiten Teilfolge. Ja, wenn man auch jetzt zerlegt, kommt man irgendwann theoretisch gesehen bei einer elementigen Teilfolge an und eine elementige Teilfolge ist notwendigerweise sortiert. Ja, und als Wert, nachdem man das Gruppieren durchführen kann, kann man beliebige Folgeelemente nehmen, das nennt man dann auch ein O-Element, zum Beispiel immer das letzte Element. So sieht dieses Gruppieren aus. Hier mal nach dem klassischen Prinzip, ich werde etwas anders implementieren, damit es etwas robuster ist, als es hier steht. Das ist so die Wiki-Schulbuch. Oder Lehrbuch, die Idee, wir nehmen als Pivot-Element das letzte Element, da einfach ähnlich. Und Pivot heißt jetzt, das ist das Element, nach dem wir diese Folge umgruppieren, und zwar so, dass nachher alle Elemente, die in der linken Teilfolge stehen, echt kleiner sind als das Pivot-Element, und alle Elemente, die in der rechten Teilfolge stehen, größer oder gleich dem Pivot-Element. Ja, und jetzt kann man das so machen, man lässt dieses Pivot-Element erstmal da stehen, läuft die Folge von links nach rechts ab, führt Vertauschoperationen durch, so dass man eben diese Eigenschaft erreicht, ist erstmal ein Block da, in dem alle Elemente kleiner sind als das Pivot-Element, dann gibt es einen Block, in dem die Elemente größer oder gleich im Pivot-Element sind, und am Ende tauscht sich dann noch das Pivot-Element mit einem Element aus der Folge der Größe gleich, dass dieses Pivot-Element da an der Stelle steht und dann hat man links die kleine und links rechts die Größe gleich. Ja. Und jetzt machen wir eine Rekursion.
unsortierten Elemente drin. Wenn das jetzt noch unsortiert, das soll einfach heißen, sie sind noch nicht einem der anderen Bereiche zugeordnet. Und dann gibt es um den Wert, das ist der Pivot-Wert. Ja, und ich sortiere das so, dass hier Elemente stehen, die kleiner sind als dieser Pivot-Wert. Hier stehen Werte, die genauso groß sind wie der Pivot-Wert, und hier stehen Elemente, die sind echt größer. Ich finde diesen Algorithmus, der jetzt dabei rauskommt, einfacher zu verstehen, weil wir wirklich diese drei Fälle unterscheiden können. Und die klassischen Algorithmen, die diese Verkaufung machen, da ist so ein bisschen unklar, was mit den Elementen passiert, die genauso groß sind wie das Symbol. Ja, wir machen so eine Vereinfachung. Der Algorithmus wird relativ sozusagen geradeaus aus dieser Idee entstehen. Ja, ganz am Anfang ist alles unsortiert. Und wir merken uns, Indizes hierhin, ja, die Kante, sozusagen das letzte Element von dem kleineren, da wo die unsortierte Liste anfängt und da wo die Elemente anfangen, die größer sind als das Niveau-Element. Ja, und dann muss man nur drei Fälle unterscheiden. Man schaut sich jetzt immer dieses Element hier an. Und es gibt dann drei Fälle. Dieses Element kann kleiner sein als P, kann gleich P sein oder kann größer sein. Der einfachste Fall ist, wenn es gleich P ist. Wenn es gleich P ist, dann wandern wir einfach hier eins weiter. Wir machen einfach das Gebiet der Elemente, die gleich P sind, eins größer. Das heißt, dieser kleine Pfeil hier wandert einfach eins weiter. Wenn es kleiner als P ist, dann tauschen wir das hier hin. Ja, dann tauschen wir es an die Stelle, an der dieser Pfeil steht. Das machen wir nicht. Das ist eine Idee. Dann wandert das kleine Element hier hin und dieser Bereich gleich P verschiebt sich einfach eins nach rechts. Und wenn es größer als P ist, dann brauchen wir es einfach hier ans Ende und diese Schranke wandert eins nach rechts. Also das ist der Fall größer. Ja, also man unterscheidet diese zwei Fälle. Dann hat die gleich P größer P und hält immer diese Pfeilchen konstant. Dieser Pfeil zeigt auch das erste Element in dem noch nicht partitionierten Bereich. Dieser Pfeil zeigt auch das letzte Element in den Elementen, die kleiner sind als P. Dieser Pfeil zeigt auch das erste Element der Elemente, die größer sind als P. Und das sind alles Invarianten, das bleibt die ganze Zeit so.
So. Dafür bauen wir uns jetzt eine neue Methode. Die nenne ich gerne Shuffle. Die läuft von der unteren Grenze, lower bound. Ich mache das mal ein bisschen nach oben. Bis zu einer oberen Grenze, upper bound. Und sortiert nach einem Wert Pivot. Beziehungsweise partitioniert nach einem Wert Pivot. Diese drei Zeiger führen bei drei Werten ein, also das ist der Index für die, die kleiner sind, der Index für die, die noch nicht partitioniert sind und der Index für die, die größer sind. So, wie initialisiert man die?
Am Anfang ist dieser Bereich hier leer. Das heißt, man schreibt den Pfeil vor den gesamten Bereich der Werte.
Ja, also die untere Schranke, lower bound, minus 1. Die noch nicht partitionierten gehen genau an der unteren Grenze los. Und die größeren, die sind auch noch leer. Ja, die tragen sozusagen 1 aus den, oder so, aus den
aus dem Bereich auch raus.
Ja, jetzt ist der Bereich der kleineren leer, der Bereich der größeren leer und die unpartitionierten, die sind die gesamte Folge. So, jetzt machen wir das so lange, wie dieser Wert der Unpartitionierten
noch Werte enthält. Ja? Dieser Zeiger ist das erste Element, der in der Größe eingestuft worden ist. Dieser Zeiger ist das erste Element, der noch nicht partitioniert ist. Und solange hier noch nicht partitionierte Elemente sind, solange dieser Bereich nicht leer ist, muss ich weitermachen.
Ja, und jetzt unterscheidet man explizit diese drei Fälle. Wir merken uns mal diesen Wert. Steht im Ball einfach der Wert von der Y-Koordinate von P an der Stelle, wo nicht partitioniert ist. Und jetzt unterscheidet man die drei Fälle. So. Erster Fall. Entschuldigung, das ist der erste. Erster Fall.
Ja, das Element, das hier steht, muss hier vorne sein. Ja, was dabei passiert, das muss da hingetauscht werden. Dieser Zeiger hier muss einen nach vorne geschoben werden und hier sind wir fertig, dieser Zeiger muss auch einen nach vorne.
das Element hier hinzufügen, was dabei passiert, wir tauschen das Element hier hin, schieben also den Zeiger 1 runter, würden den Zeiger jetzt aber nicht 1 weiter schieben. Ja, wir haben uns ja aus dem unpartitionierten Gebiet das Element, das auch unpartitioniert ist, hier runtergekauft. Das müssen wir dann weiterhin anschauen. Ja, der Bereich ist einfach 1 breiter geworden, damit ist der unpartitionierte Bereich tatsächlich 1 breiter geworden, aber vom rechten 1 kleiner. Die links brauchen wir uns nicht so. Also was man da macht, man macht die rechte Grenze 1 kleiner und tauscht. So. Und dann kommt der dritte Fall. Der Wert, der hier steht, ist gleich D. Und alles, was man da machen muss, ist diesen Zeiger, also das passt ja. Hier stehen die Elemente gleich D, hier habe ich noch eins. Das kann einfach in den passenden Wahlen schießen, einfach in den Zeiger einschalten.
Ja, also das. Das wird einfach 1 erhöht. Das ist die Routine zum Umprobieren.
Und wenn man fertig ist, hat man ja diese Elemente, die genauso groß sind wie dieser Wert, jeweils links die kleinere und rechts die größere.
Ja, und wenn man jetzt möchte, kann man noch einen Wert zurückgeben, den man dann benutzt, um auf den zwei Teilen weiterzuarbeiten. Was man auch machen kann, ist, man kann explizit vermeiden, dass die Werte, die gleich P sind, nochmal sortiert werden, denn die sind ja bereits sortiert, die sind alle gleich. Wir machen uns das hier mal einfach und geben den größeren Wert zurück. Also das erste Element hier in diesem Gebiet für Glücksort als Methode ist das dann nur insofern wichtig, dass man sich merken muss, was man da tut. Man kann auch diesen Zeiger zurückgeben, der auch das größte, also letzte Element in den Bereich kleiner zeigt. Das geht dann auch beides.
Ja, ich mache es jetzt so.
Und jetzt geht es langsam schneller,
das sollte ich zeigen, weil man jetzt nämlich über weniger Quadraten Punkte das Minimum suchen muss, dann fängt es an, ein bisschen zügiger zu werden. Das ist so ein bisschen die Schulbuchvariante von diesen Partitionären, die ich nicht so leiden kann, aber ich wollte sie auf der Folie haben.
Und das ist dann Glücksort als solches, und das implementieren wir jetzt auch einfach in meiner Variante. Wenn man das Partitionieren mal geschafft hat, dann ist der Glücksort ganz einfach. Der läuft auch wieder von der unteren Grenze bis zu einer oberen Grenze. Wir holen uns dieses Element und zerlegen die Folge, die von LB bis UB geht, in zwei Teilfolgen, ja? Also von Lower Bound bis Upper Bound. Und jetzt brauchen wir noch einen Wert, nachdem wir partitionieren. Ich nehme mal einen Wert, der in der Folge existiert. Und zwar den an dem Element in der Mitte. Ich komme gleich noch darauf, warum ich den in der Mitte nehme. Ja, und jetzt macht man einfach Rekursion. Ich mache die Rekursionsbedingung mal hier hin. Das eine Intervall, das läuft von LB bis zu.
Das hier waren die Elemente hier, die finden der Bereich der größeren an, den wollen wir getrennt sortieren und dann sortieren wir den der kleineren oder kleiner gleich. Ja, das heißt,
der Bereich der kleinen und weichen Elemente der Molekül kommt. Der untere Kante bis zu 1 weniger als diesen Element. Ja, das bezeichnet das erste Element in dem Bereich der größeren. Und deswegen
machen wir im Grunde, ich schreibe es mal so hin erstmal, machen wir im Grunde Quicksort auf den Elementen von unten bis zu dem Rückgabewert minus 1 und dann machen wir nochmal Quicksort auf den Bereich von M bis zur oberen Schranke und ich mache die zwei Quicksorts jetzt eben nur, wenn diese Intervalle auch wirklich Elemente enthalten. Also nur dann, wenn Lower Bound wirklich kleiner ist als M minus 1 und das nur dann, wenn M wirklich kleiner ist als Upper Bound. Ja.
Wenn da kein, wenn diese Folge nur noch ein Element enthalten, brauchen wir nicht mehr zu tun, dann sind sie bereits.
Und das war der Quicksort. So, damit das Ganze nicht so schnell geht, bauen wir hier jetzt noch in jedem Schritt unsere Warteroutine ein. Und jetzt kann man es mal ausprobieren. Dann machen wir das mal. So. Wenn man sagen kann, wo bis wo. So, ne? Mal sehen, wie viele Fehler da noch drin sind. Ich finde, man sieht eben auch sehr schön, wie er arbeitet.
Ja, wie hier im ersten Schritt die Menge zerlegt wird, die zwei Teilmengen alle größer als drin werden und alle kleiner als drin werden. Ja, es ist klar, ich habe das immer noch sehr, sehr ineffizient implementiert. Ja, ich rufe Quicksort immer noch auf zwei Elemente in Folge. Ja, ich spreche das dann auf den einen Element, die Folge steht. Im besten Fall, im schlechtesten Fall, im größten Fall, diese Operationen brauchen wir. Im besten Fall. Also ich beschreibe erstmal allgemein, was ist denn die Komplexität? Was ist die Anzahl der Schritte, die durchgeführt wird für den Eingabedaten? Das ist zunächst mal, und jetzt können wir genau auf den Algorithmus schauen, machen wir total hier nach dem Implementieren. Erste Zeile in der Methode Quicksort ruft dieses Shuffle auf. Ja, und zwar in den Schranken LB und UB. Das sind jetzt N Elemente. Schauen wir mal, was da passiert. Entschuldigung. Ja, was passiert da? Da läuft dieser Pfeil, der am Anfang, der ganz am Anfang steht, immer weiter nach rechts, bis er diesen Pfeil trifft, der von rechts kommt. Ja, das sind genau N, eventuell N plus 1 Schritte. Ja, jedes Element der unpartitionierten Folge wird genau einmal angeschaut. Ja, und dann nach links getauscht, nicht getauscht, sondern nach rechts getauscht. Ja, Elemente werden alle einmal angepasst. Ja, also, das sind N plus 1 Schritte. So, jetzt können wir zurückgehen zu Quicksort.
Dann steht hier einfach, das ist jetzt der beste.
Wir wählen immer so ungeschickt unser Niveauelement aus, dass eine eindeutige Liste entsteht und eine mit n-1 und n-2 beginnt. Ja, also der Worst Case, der braucht eigentlich unten an diese Karte, die man den ganz nach oben gebracht. Worst Case, Cn ist n plus 1 plus C1. Kommt diese Sache, die man aus der Mathe immer nicht so leiden kann, bei denen man sich mal ein bisschen fragt, warum? den 0C1, C2 bis Cn-2. Ja, das heißt, wenn ich die Differenz bilde zwischen diesem Term und diesem Term, dann bleibt genau das Cn-1 stehen. Das ist der einzige Term, der nicht in beiden Summen aufbaut. Ja, das heißt, von dem Teil hier bleibt übrig 2Cn-1. Ja, ansonsten sind die Summen identisch. Das ist die Idee. Und dann muss man auf jeden Fall abziehen hier. Das ist n-1. Mal der Punkt. Dann, was man jetzt zumindest erreicht hat, ist, jetzt hat man einen Ausdruck, in dem auftaucht Cn und Cn-1. Also eine etwas besser zu handhabende Rekurrenzgleichung, ja, in der ich ausdrücken kann, Cn in Abhängigkeit von der Komplexität des Problems 1 kleiner und nicht mehr in Abhängigkeit des Problems über alle Problemgrößen. Also dann nur noch Cn, die Komplexität des Problems für die Eingabegröße n, abhängig von der Komplexität des Problems für n minus n minus 1. Ja, das kann man jetzt so formen. Mache ich mal nicht. Sondern schreibe das Ergebnis gleich hin. Das sind jetzt elementare Umformungen. Ja, man schreibt genau diesen Ausdruck hin, der da rauskommt, nämlich das Cn.
plus 2 plus die Terme, die wir da schon haben. 2n plus 1 durch n plus 2. Ja, das sieht man, dass hier vorne multipliziert sich wieder schön weg. Ja, das heißt, man bekommt n plus 1 durch n minus 2 mal cn minus 3. Hier diese 2, wenn man sich mit dem Term da vorne multipliziert. Also 2 mal n plus 1 durch n minus 1 plus 2 mal n plus 1 durch n plus 2. Und jetzt sieht man schon langsam, wo das Ganze hinläuft. Ja? Mit jedem Schritt, mit dem ich hier dieses cn minus irgendwas ersetze, durch ein cn minus mehr, kriege ich hier so einen Term dazu, 2 mal n plus 1 durch n minus k. Ja, das heißt, was dabei rauskommt, wenn ich das fortsetze, dieses Verfahren des Einsetzens, ja, immer den 1 kleineren einzusetzen, hier hinten kriege ich 2 mal eine Summe über diese ganzen Elemente, ja, n plus 1 durch n plus 1, n plus 1 durch n, n plus 1 durch n minus 1 und so weiter. Ja, und hier vorne läuft das n minus k immer, wird immer kleiner, bis ich hier stehen habe, n minus 1. Ja, also eine 1. Ja, also irgendwann steht hier C1 mal n plus 1 durch 1 plus, und der hintere Teil ist jetzt diese Summe, 2 mal, ja, und was da steht als Summe, ist das n plus 1 im Zähler und im Nenner der Summe k. Das kann ich noch nach vorne ziehen. Also n plus 1 mal c1 plus 2 mal n plus 1 mal diese Nummer 1 durch k. Ja, und wie läuft nach wie vor von k? In dem Fall ist n plus 1. Und jetzt sind wir fast fertig. Jetzt kann man das n plus 1 vielleicht auch aufschauen, wenn man möchte. Also n plus 1. Veranstaltungsbedingungen zu machen, mir auszusummieren für die ganze Zeit. Das ist eine obere Schranke. Das heißt, eine obere Schranke für diese Summe über 1 durch k ist integral durch 1 von 1 durch k. Plus eine Konstante. Ja, wir schätzen diese diskrete Summe ab durch ein Integral, Integral 1 durch x. Und jetzt kommt es, ja, sind wir am Ziel. Was ist die Stammfunktion von 1 durch x? Lnx. Ja. Die Stammfunktion von 1 durch x ist der Logarithmus. Ja, das heißt, diese Summe hier, die kann ich nach oben abschätzen durch den Logarithmus von n. Und das stellt man eben auch in der Praxis fest. Dieser